Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, haben Sie sich schon einmal ausgemalt, wie die eigene Beerdigung aussehen könnte? Ich habe das schon gemacht. Das waren keine schwermütigen Gedanken. Ich überlegte, welche Lieder gespielt und gesungen werden sollten und was über mich und mein bisheriges Leben wohl gesagt werden würde. Es trieb mir selbst ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn ich mir vorstellte, wie bewegt und gerührt die Anwesenden davon sein würden. Der Grundgedanke hinter solcher Vorstellung ist die Frage, was bleibt von mir, wenn ich sterbe? Was erzählen die Leute über mich? Was hinterlasse ich? Was ist mein Erbe? Dieses Fantasieren über die eigene Beerdigungsfeier kennt vielleicht der ein oder andere von Ihnen. Es ist eine eitle Selbstzentrierung, eine narzisstische Gedankenübung. Die Welt, die wird sich weiter drehen. Es hört nicht alles auf mit meinem Tod. Meine Familie und Freunde werden weiterleben. Aber die Welt soll doch wenigstens für einen Augenblick Luft holen, einen kurzen Moment stille werden. Das hat jedes Leben verdient. Und vielleicht ist dieses Gedankenspiel doch gar nicht so egozentrisch. Schließlich betrachte ich mein Leben nicht nur für mich, sondern betrachte es auch durch die Augen der anderen. Hat mein Leben etwas verändert? Hier ruht Dion. Ein frommer Mann, er lebte 80 Jahre und pflanzte 4000 Bäume. Das steht auf einem uralten Grabstein, der von Archäologen in Tunesien gefunden wurde. Und das ist nicht der schlechteste Satz, den man sich als Resümee eines Lebens denken kann. Ich wäre glücklich, wenn das auf meinem Grabstein stünde. Fromm und 4000 Bäume gepflanzt. Was für Pflanzen habe ich gesät? Was habe ich wachsen lassen? Das Lebenszeugnis Jesu ist länger als zwei Sätze. Es passt nicht auf einen Grabstein, auch nicht auf den Felsen, der vor sein Grab gerollt worden war. Sein Leben weist darüber hinaus. Und trotzdem versucht der Schreiber des ersten Petrusbriefes, das Erbe Jesu in einem dieser für den paulinischen Briefkorpus so typischen Endlossätzen zusammenzufassen. Und so heißt der Predigttext für den heutigen Sonntag: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durch Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Was ist das für ein Vermächtnis, das hier beschrieben wird? Was hat uns Jesus nach seinem Tod und seiner Auferstehung hinterlassen? Ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwelkliches Erbe, aufbewahrt im Himmel, so heißt es. Lauter Negativbestimmungen. Es ist nicht vergänglich, es hat keine Makel und verliert seine Schönheit nicht. Positiv formuliert, Jesu Erbe ist ewig, vollkommen und blühend voller Lebenskraft. Aber man möchte doch mehr wissen. Was ist es genau, was ewig, vollkommen und blühend voller Lebenskraft? Es ist das, was am Ende der Zeiten kommt, die Soteria, Luther übersetzt die Seligkeit. Man kann auch sagen, das Heil. Und was für wunderschöne alte Worte. Seligkeit und Heil. Und ein ganzes Universum von Bedeutungszuschreibungen und Assoziationen spannt sich bei diesen Begriffen auf. Die Ableitung aus dem Griechischen von Seligkeit ist nicht ganz klar. Die Bedeutungen reichen von gnädig gestimmt, versöhnt sein, über Fröhlichkeit bis hin zu Trost. Und beim Wort Heil von Ganzheit über Unversehrtheit bis Segen und Glück. Es sind alles Versuche zu umschreiben, was mit Jesu Tod und Auferstehung uns als Erbe geschenkt worden ist. Allen Begriffen ist gemein, dass sie die Überwindung der Bruchstückhaftigkeit und Brüchigkeit des Lebens im Blick haben. Segen, Glück, Unversehrtheit, Ganzheit, Trost, Fröhlichkeit, Versöhnung, Gnade. Es sind die großen Worte, die das Leben bergen, die alles gut sein lassen. Das ist das Erbe, was im Himmel am Ende aller Zeiten auf uns wartet. Aber warum erst am Ende aller Zeiten? Warum wird Jesu Erbe nicht jetzt schon ausgeschüttet? Warum liegt es im Himmel herum? Ist es nur eine Vertröstung? Und den meisten Religionen wird vorgeworfen, dass sie nur von der Angst vor der Menschen profitieren, von der Angst vor dem, was nach dem Tod kommt. Der Schriftsteller und Journalist Roger Willemsen beschrieb diese religiöse Ausrichtung auf das Jenseits, indem er seinen eigenen Glauben als Jugendlicher folgendermaßen skizzierte. Und so schreibt er in seinem Buch Der Knacks: Insofern enthielt die jugendliche Religiosität weit mehr von einer Verarbeitung des kommenden Todes als von einer Vorbereitung oder Begleitung des Lebens. Eine Situation, die zur Folge hatte, dass ich später nicht nur vom Glauben abfiel, ihn zeitweilig sogar verachtete und sich erst später Indifferenz in kulturhistorisches Interesse verwandelte. Die größte Sympathie empfand ich immer dort, wo sich Gottes- und Todesanbetung als identisch erwiesen. Damals kam mir die gesamte christliche Religion wie ein Kanon der Vertröstung vor. Das Leben wurde gestaltlos, das Überleben blindlings vorbildlich, auch wenn nichts mehr da war, dieses Überleben sinnvoll zu erfüllen. So Roger Willemsen. Und meine ersten Gedanken beim Lesen des heutigen Predigttextes gingen genau in diese Richtung. Warum soll die Seligkeit erst am Ende kommen, beziehungsweise nach dem Ende? Aber damit tat ich dem ersten Petrusbrief Unrecht. Zwar ist der Brief für Menschen geschrieben, deren erste Euphorie des neuen Glaubens abgekühlt ist und deren Umfeld sie wegen ihres Glaubens anfeindet. Jedoch will der Brief diesen nichts sagen, er duldet alles und die Belohnung kommt zum Schluss, sondern vielmehr. Die Ahnung von dem, was kommen wird, verändert den Blick auf alle Ernüchterungen und Bedrängungen, die wir zurzeit erleben. Die Seligkeit, das Heilsein am Ende der Zeiten strahlt bereits auf das Leben heute aus. Und deshalb heißt es auch im ersten Satz des Textes, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung. Die lebendige Hoffnung, von welcher hier gesprochen wird, ist eine bejahende Hoffnung. Wie manche Leute in jeder Suppe ein Haar finden, findet diese Hoffnung umgekehrt in jeder Lage etwas, was glänzt wie Gold und was die geschenkte Zeit kostbar macht. Die lebendige Hoffnung ist zugleich eine trotzige Hoffnung. Osterlieder sind Trotzlieder. Wir singen, nun kann kein Feind uns schaden mehr, ob er gleich murrt, ist's ohne Gefahr. Oder sein Raum, der Tod, muss geben her, das Leben siegt und wahrt ihm her. Und trotz dem alten Drachen, trotz dem Todesrachen, trotz der Furcht dazu. Die Trotzlieder, die man nach Ostern singt, sind aber genau besehen immer mindestens zweistimmig. Sie geben dem Schmerz noch Raum. Sie setzen ihm jedoch einen Lebensmut entgegen, der auch den schwierigen Zeiten noch einen Sinn abtrotzt. So entsteht eine doppelte Linie, eine Schmerzlinie und eine Trotzlinie. Die trotzige Hoffnung lässt sich dabei berühren von Jesus Christus. Sie glaubt an Jesus Christus und setzt darauf, dass er nicht nur für sich den Tod überwunden hat, sondern auch für uns. Die lebendige Hoffnung kennt schließlich nicht nur ihren Glauben, sondern auch ihren Unglauben. Sie ist eine Hoffnung ohne Stock, ohne Krücken, ohne falsche Stützen. Die Vertröstung glaubt sie nicht. Sie möchte sich nicht darauf stützen, dass schon alles irgendwie gut gehen wird. Sie sagt aber auch ein Nein zu dem um sich greifenden Irrglauben, man könnte sich selber retten, ohne den anderen zu helfen. Die Schöpfungsgeschichte der Bibel zählt die Schöpfungswerke Gottes nach Tagen. Aus Abend und Morgen wird immer wieder ein neuer Tag. Und aus Abend und Morgen entsteht bis heute immer wieder eine neue Hoffnung. Sie steigt hinaus über den Abend und hofft hinaus über die Nacht und freut sich, wenn es hell wird. Doch bleibt ihr Lied zweistimmig, mit einer unteren Linie und einer oberen. Und darin klingt beides nach, Karfreitag und Ostern. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.